Deutschlandfunk.
Marktplatz. Heute mit Dorothee Holz. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über ein Thema, das einiges von Ihnen verlangt. Das macht Arbeit, aber am Ende können Sie auch sehr viel Geld sparen. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Die Rede ist vom Wechsel des Strom- und Gasanbieters, spätestens dann, wenn die Rechnung, die letzte Rechnung ins Haus geflattert ist und man sich vielleicht zuerst mal hinsetzen muss. Die gute Nachricht ist, dass die Strom- und Gaspreise weit entfernt sind von ihren Höchstständen im Jahr 2022. Der russische Angriffskrieg hat ja für Rekorde bei Strom und auch bei Gas gesorgt. Die schlechte Nachricht ist, dass die Energierechnung trotzdem hoch ausfällt, weil staatliche Subventionen weggefallen sind, und das bekommen wir alle zu spüren. Dagegen können wir wenig tun. Es gibt aber doch sehr viele Stellschrauben, an denen man selbst drehen kann, um die Rechnung so niedrig wie möglich zu halten. In den kommenden 80 Minuten wollen wir über Wechselmöglichkeiten bei Versorgern sprechen, aber auch darüber, wie man Energie sparen kann, denn auch das ist ein großer Hebel. Ich freue mich sehr, dass ich drei kompetente Gäste an meiner Seite habe. Bei mir im Studio ist Christina Wallraff. Sie ist Energiemarktreferentin bei der Verbraucherzentrale NRW. Hallo, Frau Wallraff.
Schönen guten Morgen.
Marco Wünsch ist uns aus Berlin zugeschaltet. Er ist Energieexperte des Beratungsunternehmens Prognos. Hallo, Herr Wünsch.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
Ja, und schließlich begrüße ich Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp, der nur räumlich weit weg ist, nämlich in Portugal. Hallo, Herr Tenhagen.
Guten Morgen, hallo.
Also auch da, alle an Bord, freue mich sehr. Meine erste Frage geht an Marco Wünsch. Herr Wünsch, ich habe schon angedeutet, dass die Preise für Strom und Gas gesunken sind. Was kostet denn Strom oder Gas aktuell an den Börsen und wo kommen wir her?
Ja, da haben wir eine erfreuliche Entwicklung. Im Endeffekt sind ja die Strom- und Gaspreise für viele Haushaltskunden, aber auch für Betriebe und Unternehmen wirklich sehr entscheidend, sozusagen, was man am Monatsende bezahlen muss. Und da haben wir jetzt in diesem Jahr eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wenn man von den Rekordständen 2022 ausgeht, damals hat Strom an der Börse bis zu 25 Cent gekostet. Wir sind aktuell bei 6 Cent. Das heißt, die Preise haben sich beim Strom fast gefünftelt. Mhm. Man ist immer noch knapp 50% über dem alten Niveau vor der Krise, aber deutlich runter. Und beim Gas, da kommen wir von 30 Cent von den Rekordpreisen 2022. Da sind wir bei 3 Cent gelandet. Das heißt, da sind wir sogar Faktor 10 niedriger als wirklich in den Peak-Zeiten 2022.
Wie erklärt sich denn der Preisrückgang? Woran liegt das?
Ich meine, 2022 war eine absolut ungewöhnliche Situation. Sie haben es angesprochen, Russland hat Ukraine überfallen. Danach sind die Gaspipelines nach Deutschland gesprengt worden. Wir haben vorher schon kein Gas mehr bekommen, dann sind die Leitungen noch in die Luft gegangen. Damit musste man in Deutschland und auch Mitteleuropa die komplette Gasversorgung umbauen. Wir mussten plötzlich teures Flüssigerdgas aus USA importieren, aus Saudi-Arabien. Das war deutlich teurer und wir hatten einfach zu wenig Gas. Das heißt, man hat Knappheitspreise gehabt. Der Markt musste erst reagieren, Gas sparen, Alternativen erschließen, wieder mehr Kohle verbrennen, um sozusagen überhaupt durch den Winter zu kommen. Und das ist uns ziemlich gut gelungen. Und inzwischen kommen wir auch ohne das russische Gas ganz gut über die Runden.
Eine gute Nachricht also in dieser Hinsicht. Die Großhandelspreise, die sind ja überall in der EU gleich. Wir zahlen aber mit die höchsten Preise in Europa, nur in Belgien. Und Liechtenstein ist es noch teurer. Herr Tenhagen, woran liegt das denn? Wie setzen sich die Preise denn überhaupt zusammen?
Naja, die eine Hälfte des Preises ist tatsächlich der Gaspreis oder der Strompreis, den man bezahlen muss. Die andere Hälfte besteht aus diversen Abgaben für unterschiedliche Dinge. Da sind viele Abgaben in den letzten Jahren ja schon weggefallen, aber es gibt immer noch relativ hohe Abgaben und es gibt auch, man muss das auch so sagen, in Deutschland eine Neigung sozusagen, dass hohe Preise aufgerufen werden von Anbietern. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, heute früh sozusagen am am Niederrhein, wenn man 15.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, ist der Standardanbieter, also der in der Grundversorgung, nimmt 1.950 Euro.
Das ist jetzt nicht genau das, was die Haushalte verbrauchen. Das ist schon ein hoher Verbrauch.
Doch 15.000 Kilowattstunden ist für jemand, der mit Gas heizt, tatsächlich das, was die Leute brauchen. Das ist das, was die Leute brauchen. Und tatsächlich ist aber der günstigste Anbieter bei knapp 1.100 Euro. Das heißt, da sind 900 Euro weniger, die man als Verbraucher benutzen kann. Und die 900 Euro mehr, die sind natürlich das, was die Leute tatsächlich bezahlen und das, was sie aufbringt und das, was sie in den Sessel drückt, wenn sie die Rechnung anschauen.
Letztes Jahr hat der Staat ja noch ordentlich mitgeholfen, hat einen Teil des Schmerzes gelindert. Das hat sich aber zum Jahreswechsel geändert. Es sind sehr viele Subventionen staatliche weggefallen. Und jetzt kommt ab April noch die Mehrwertsteuererhöhung für Gas und Fernwärme dazu. Frau Wallraff, wie groß ist denn die Belastung oder wie weh tut es denn?
Also man muss sagen, dass natürlich durch die Energiepreisbremsen zum Glück eine deutliche Entlastung stattgefunden hat bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Aber trotzdem war natürlich die Mehrbelastung in der Krise immens, da diese Preisbremsen ja auch nur 80% des Verbrauches abgedeckt haben. Heutzutage kann man ja zum Glück wieder wechseln oder bei Strompreise zwischen 25 und 30 Cent, je nach Wohnort, für Neukunden können da abgeschlossen werden. Aber der ein oder andere befindet sich vielleicht noch, ist noch länger gebunden, befindet sich noch im Altvertrag, kann jetzt vielleicht auch gar nicht sofort raus. Aber immerhin müssen wir sagen, durch die Krise, oder die schlimmsten Zeiten der Krise sind vorbei. Aber insbesondere bei Gas merken wir, und jetzt kommt ja nochmal 11% mehr drauf durch die quasi
normale. Also das sind 11%, wenn es dann steigt von 7 auf 19, wie ursprünglich das war, dann erhöht sich der Gaspreis um 11%.
Genau, und das wird ja auch 1:1 von den Anbietern weitergegeben werden. Und da sind wir natürlich auch noch deutlich entfernt von, also am Markt findet man jetzt vielleicht Tarife so um die 7 Cent pro Kilowattstunde, 7, 8. Die Grundversorger sind nochmal deutlich teurer, nehmen so im Durchschnitt um die 12 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Genau, aber da ist es schon mal wieder deutlich günstiger geworden als in der Krise. Aber jetzt gibt es wieder eine kleine Mehrbelastung. Aber im Vergleich zur Krise haben wir natürlich das Gröbste hinter uns. Aber im Vergleich zu, was nimmt man mal vor der Krise, 2019, 2020 sind wir natürlich wieder noch immer teurer.
Ich möchte auf einen Punkt eingehen. Herr Tenhagen, Sie haben schon von Steuern und Abgaben gesprochen, aber was ja ganz dick wirklich zu Buche schlägt beim Strompreis, das sind die Netzentgelte. Zu Jahresbeginn haben viele Betreiber sogar eine Verdopplung angekündigt. Netze sind aber das A und O für die Energiewende. Der Netzausbau, der soll bis 2045 450 Milliarden Euro verschlingen. Das sind etwa 20 Milliarden pro Jahr. Und das zahlen wir, Herr Wünsch? Herr Wünsch, sind Sie noch da?
Ja, ich bin da. Klar, Ausbau der Netze ist also das neue Energiesystem, was viel auf Wind, Photovoltaik basiert. Der Stromverbrauch wird deutlich steigen, dadurch, dass man mehr elektrisch heizt mit Wärmepumpen. Wir werden mit Strom fahren, Stichwort Elektromobilität. Die Industrie wird mehr Strom brauchen als heute, weil Strom einfach eine gute Option ist, um von Gas und Öl und Kohle wegzukommen. Auf der anderen Seite muss der Strom natürlich von den Kraftwerken bis zu den Verbrauchern hin transportiert werden. Dafür brauchen wir den großen Netzausbau und letztendlich, genau, muss man gucken, kann man da noch Kosten sparen und auch, wie verteilt man diese Netzkosten? Nimmt man die Industrie weiter zu Großteilen aus oder packt man das auf breitere Schultern?
Herr Tenhagen, ich höre schon, die Verteilungsfrage treibt Sie um.
Das ist genau der Punkt. Also wir haben einen Netzausbau, der notwendig ist tatsächlich, insbesondere auch für die Industrie. Und der ist auch notwendig, weil zum Beispiel in Süddeutschland mehr von dieser Industrie ist und in Norddeutschland und auch in Skandinavien viel von dem Strom erzeugt wird. Aber bezahlen sollen diesen Netzausbau nicht die Verursacher, also die das besonders nötig haben, sondern es sollen Verbraucher bezahlen und Verbraucherinnen. Das ist schon das erste Problem. Und das zweite Problem ist, man muss das auch mal so sagen, wir sind ja im Deutschlandfunk, also nicht im NRW-Funk oder im Brandenburg-Funk. In Süddeutschland, wenn man diese Netze braucht, dann müssen die da auch gebaut werden. Und wenn die freundlichen Bewohner von Bayern und Baden-Württemberg diesen Strom für ihre Arbeitsplätze brauchen, dann müssen sie auch sehen, dass sie den da hinkriegen. Da ist sicherlich auch in der Lokalpolitik das ein oder andere nicht optimal gelaufen. Aber da muss man, also dieser Netzausbau, der scheitert ja zum Teil eben auch daran, dass die Bürgerinnen und Bürger mit dieser Art von Netzausbau nicht einverstanden sind. Und
das ist teuer, das Ganze nochmal, ne? Mhm.
Ja, die vergraben im Bayern jetzt die Stromleitung, was man aus ästhetischen Gründen ja gut finden kann, aber dann kostet es das drei- oder vierfache. Mhm. Und selbst wenn man es vergräbt, ist es schwierig, Mehrheiten zu finden, wo man das Ding denn jetzt vergräbt, also die Leitung.
Ich möchte aber nicht nur auf die politischen Diskussionen dazu eingehen, sondern ich möchte einfach noch mal wissen, was bei Netzentgelten der Unterschied wirklich ist. Also wenn Sie sagen, im Norden wird der Strom ausgebaut, in den Süden muss er transportiert werden, die im Norden und Nordosten bezahlen aber mehr. Frau Wallraff.
Ja, im Moment ist natürlich auch eher das Problem, dass im Norden die Bürgerinnen und Bürger viel stärker belastet sind, eben durch den Ausbau der Netze dort vor Ort. Teilweise sind die Gegenden vielleicht auch sogar niedriger besiedelt, sodass sich die Netzkosten auf weniger Bürger wirklich...
Was macht das konkret aus?
Im Norden müssen die großen Leitungen gebaut werden. Dort müssen Windenergieanlagen angeschlossen werden, müssen zum Teil abgeregelt werden. Dadurch entstehen wiederum Kosten, die dann im Moment noch nicht auf alle Bürger zum Teil verteilt werden, also nicht deutschlandweit gewälzt werden. Das heißt, wir haben einmal auch den Teil der Übertragungsnetzentgelte für die großen Stromautobahnen. Mhm. Der wurde jetzt mittlerweile bis zu Beginn diesen Jahres, meine ich, angeglichen über 3-4 Jahre. Also auch da gab es früher Unterschiede. Und jetzt wird wahrscheinlich noch ein Prozess sein für die nächsten Jahre, auch diese Verteilnetzentgelte, die im Moment auch noch örtlich sehr verschieden sind. Also sie sind nicht nur innerhalb vom Nord- und Süd Deutschland zum Teil verschieden, sondern auch innerhalb der Bundesländer gibt es da je nach Netzbetreiber große Unterschiede, sodass es sein kann, dass in meiner Nachbarkommune jemand irgendwie 200 Euro mehr im Jahr alleine für die Netze zahlt, ohne dass es für mich transparent wäre, als Kunde oder als Kundin zu verstehen, warum das jetzt so ist. Und das wird wahrscheinlich auch noch jetzt die nächsten Jahre folgen, dass auch noch diese Verteilnetzentgelte, oder ich gehe mal zumindest davon aus, dass die auch noch angeglichen werden, sodass da auch ein bisschen mehr Gerechtigkeit besteht, aber es wurde ja auch gerade schon gesagt, ist auch nochmal wichtig zu schauen, dass ja Verbraucher, klar, müssen einen kleinen Teil auch natürlich am Netzausbau zahlen, aber da wird es auch noch Kämpfe geben, dass halt auch die Industrie ihren Teil an den Netzentgelten.
Und auch der Staat. Also genau. Ich möchte einen Wunsch nochmal in die Runde bringen, nämlich ganz frisch gibt es eine Nachricht, dass der Wirtschaftsminister Habeck Verbraucher bei Netzentgelten entlasten will. Er hat das wohl auch gemerkt. Immerhin sind ja 5,5 Milliarden Euro an Subventionen für die Netzentgelte weggefallen Anfang dieses Jahres. Und das Ganze geht ja nochmal dramatisch hoch. Es ist eine Kostenfalle für die Verbraucher. So wird es sogar genannt. Jetzt soll es auf mehrere Generationen verteilt werden. Könnte das die Energiewende sogar zum Scheitern bringen, weil die Leute einfach überfordert sind mit diesen Netzentgelten? Herr Wünsch.
Also von Scheitern würde ich hier noch nicht sprechen. Also die Stromkosten für Haushalte liegen jetzt auf dem Niveau, was wir die letzten 10 Jahre auch hatten vor der Krise. Ich sehe es aber schon so, wenn wir jetzt weiter elektrifizieren wollen, die Leute davon überzeugen wollen, mit einer Pumpe zu heizen, sich ein Auto anzuschaffen, was mit Strom fährt, dürfen die Stromkosten nicht durch die Decke gehen. Und da sind, also über EEG-Umlage diskutieren wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, Ausbau erneuerbarer Energien braucht noch gewisse Subventionen, aber das ist im Haushalt sozusagen eingestellt. Und das große Thema sind jetzt die Netzentgelte. Und das in gewisser Weise zu strecken, über einen längeren Zeitraum kann eine mögliche Lösung sein, dass man irgendwelche Kostenpeaks jetzt in den nächsten Jahren vermeidet.
Mhm. So, jetzt wollen wir mal als Eingemachte. Ich habe meine Stromrechnung bekommen und gucke drauf und sehe, die liegt über dem damals auch noch von der Regierung gedeckelten Preis. Also es ist richtig viel. Und wenn Sie was dazu beitragen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil Sie Fragen zu Ihrer Stromrechnung haben oder zu wechseln, dann rufen Sie uns an über das Hörertelefon 00800 4464 4464, und die E-Mail-Adresse lautet marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Wallraff, Sie haben es schon gesagt, dass die Preise für Neukunden, das ist ja entscheidend, deutlich zurückgekommen sind. Wie erfahre ich denn, wie die Preise gerade sind? Wo informiere ich mich?
Ja, am einfachsten ist es, wenn man ein Vergleichsportal bedient und dort einfach seine Postleitzahl und den letzten Jahresverbrauch eingibt. Und dann sieht man in etwa, wo das Preisniveau liegt. Wenn man jetzt einen Wechsel wirklich durchführen würde wollen, gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, dann würde ich auch raten, die Filtereinstellungen, die voreingestellten im Vergleichsportal zu verändern. Aber so für den schnellen Eindruck bekommt man dann erstmal ein Gefühl dafür, wo das Preisniveau ist. Und dann kann ich ja schauen, was zahle ich selbst? Lohnt sich der Wechsel? Oder wann kann ich auch überhaupt wechseln? Das ist ja auch der entscheidende Punkt.
Herr Tenhagen, Sie wollten noch was dazu beitragen.
Ja, es gibt eigentlich also zwei Dinge. Das eine ist, schauen Sie in Ihrer Rechnung einfach auf den Arbeitspreis. Das ist das, was Sie pro Kilowattstunde bezahlen. Und wenn da mehr als 30 Cent draufsteht, dann ist es vielleicht interessant, wenn da mehr als 35 Cent draufsteht, dann sollten Sie auf jeden Fall einen Wechsel in Erwägung ziehen oder tun. Und gut ein Viertel der Kunden sind in der Grundversorgung in Verträgen, wo sie binnen weniger Wochen wechseln können. Und das macht der neue Anbieter übrigens. Da muss man selber gar nicht viel tun, man muss sich nur bei dem neuen melden. Frau Wallraff hat es gerade schon gesagt, das ist mit den Einstellungen, dass man bei diesen Rechnern tatsächlich nicht Dinge nicht sieht. Ich habe ein schönes Beispiel von heute früh, habe ich nochmal geguckt. Es gibt einen Strom, der heißt BVB Strom, also wie der Fußballverein aus Dortmund. Mhm. Das ist tatsächlich ein Dortmunder Anbieter, der bietet einem Strom sehr günstig an. Allerdings muss man dann wissen, dass man der Strom ist deswegen günstig, weil man insgesamt bei 3000 Kilowattstunden, die man Strom verbraucht, das ist so das Normale in einem Haushalt, 450 Euro an Bonus bekommt.
Das ist doch super.
Wenn der Bonus... Ja, das ist super. Das kann man auch machen. Wenn man gut in solchen Dingen ist, dann nimmt man den mit und nimmt die 450 Euro Bonus mit, bekommt den Strom sehr günstig. Aber im nächsten Jahr wäre der Strom, ohne dass irgendwas passiert, insgesamt 450 Euro teurer. Das heißt, irgendwann nachdem das Jahr abgelaufen ist, müsste man dann dringend wechseln wieder zu einem neuen Anbieter, weil man sonst 450 Euro zu viel bezahlt. Und das ist etwas, was man machen kann. Und man kann das auch rausfinden und solche Stromvergleichsportale helfen dabei auch. Ich muss ja immer sagen, wir haben ja selber eins. Wir versuchen, ohne Einstellung auszukommen, indem wir die alle auslisten, die komischen Einstellungen, damit man nicht bei komischen Einstellungen landet bei Finanztipp. Landet man dann nicht so. Aber das ist genau der Punkt. Darauf muss man achten. Und tatsächlich, ich habe wieder geguckt, 800 Euro Ersparnis wären drin gewesen, aber 450 Euro davon war der Bonus. Und da muss man dann eben schon schauen, dass man nicht im nächsten Jahr zu viel bezahlt.
Frau Wallraff, ich denke, die Verbraucherzentralen haben auch Instrumente, wie man sich informieren kann über Anbieter. Aber ich möchte zunächst nur eine Sache klären. Grundversorger, wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen, was leistet ein Grundversorger und warum ist er denn teurer?
Also erstmal ist ein Grundversorger das Unternehmen, das die meisten Kunden in einem Netzgebiet hat. Also das Unternehmen ist dann automatisch für ein paar Jahre der Grundversorger. Und das Gute an der Grundversorgung ist...
Was heißt automatisch ein paar Jahre?
Wird dann von der Bundesnetzagentur für mehrere Jahre festgelegt. Und dann, ja, schaut man wieder, wer danach der Grundversorger ist. Auf jeden Fall, dieses Unternehmen sorgt dafür, dass es eine Belieferungspflicht gibt in dem Netzgebiet, was dieser Grundversorger versorgt. Und das heißt, Kunden stehen nie ohne Strom und Gas da. Ne? In dieser sogenannten Grundversorgung werden sie eigentlich immer beliefert. Jeder andere Anbieter auf dem Markt hingegen kann auch sagen, dich als Strom- oder Gaskunde, dich möchte ich nicht beliefern, mit dir möchte ich keinen Vertrag schließen, auch ohne Angaben von Gründen. Mhm. Das ist erstmal das Gute an der Grundversorgung. Aber die Grundversorgung ist auch häufig überdurchschnittlich teuer.
Geben Sie mal eine Hausnummer.
Genau, im Moment zahlt man, ich habe es auch extra noch nachgeguckt, stand 1.4. zahlt man Strom, so 41 Cent im Durchschnitt, obwohl es da beträchtliche Unterschiede gibt. Also zwischen 29, 30 Cent, das wäre jetzt ein sehr günstiger Grundversorgungstarif. Und ich habe aber auch noch Preise gefunden um die 80 Cent pro Kilowattstunde. Also das zeigt, man sollte, ja, das ist irgendwie noch nicht angekommen bei dem einen oder anderen Grundversorger im Grundversorgungstarif, dass die Börsenpreise jetzt doch schon wieder länger gesunken sind. Das heißt, aber durchschnittlich halt um diese 40 Cent pro Kilowattstunde muss man da im Moment noch bezahlen. Das heißt, es gilt wieder der alte Spruch, den es auch vor der Krise schon, der schon vor der Krise galt, bitte gehen Sie raus aus der Grundversorgung. Im Durchschnitt zahlen Sie da halt wirklich deutlich zu viel. Und genau, halt eben diese um die 40 Cent pro Kilowattstunde. Und die Filtereinstellung. Dann geht man halt ins Vergleichsportal. Und aus dieser Grundversorgung, das wurde ja auch, glaube ich, gerade schon mal kurz angesprochen, kann man halt eben jeder, also mit zweiwöchiger Frist jederzeit raus. Das heißt, man ist sehr flexibel aufgestellt. Dann gibt es auch noch eine sogenannte Ersatzversorgung. Die bedient auch der Grundversorger. Das heißt, wenn mal irgendwas mit dem Wechsel, genau, oder wenn der Netzbetreiber nicht weiß, wem kann ich gerade diesen Stromzähler zuordnen, dann werde ich erstmal in diese Ersatzversorgung, auch vom Grundversorger darüber beliefert.
Herr Tenhagen, Grundversorgung ist sehr flexibel, aber offensichtlich nutzen die Leute das nicht. Es sind sehr viele in der Grundversorgung und halten dem Grundversorger die Treue. Was sind denn die Gründe? Ist man ein bisschen zu träge? Kennt man sich nicht genug aus?
Ja, auch. Also es gibt ja Leute, die denken, der Grundversorger ist mein örtliches Stadtwerk und ich bin Lokalpatriot und ich helfe denen, weil die sollen das ja auch ordentlich machen. Und da ist auch erstmal nichts gegen zu sagen, wenn man das machen will. Man sollte nur wissen, wie viel man zu viel bezahlt oder wie viel man mehr bezahlt, wenn man bei der Grundversorgung sein will. Und man sollte das, wenn man das aus politischen Gründen sozusagen macht, dann auch politisch anhängen, weil viele Grundversorger sind Stadtwerke und der Verwaltungsratschef ist normalerweise die Oberbürgermeisterin, der Oberbürgermeister oder vielleicht der Landrat. Das heißt, wenn der Grundversorger irre teuer ist, dann kann man da ruhig auch mal bei der unmittelbaren Aufsicht, nämlich den Aufsichtsräten dieses Grundversorgers, intervenieren. Dann gibt es die anderen Leute, die wirklich nicht wissen, wie das funktioniert mit dem Strom. Das sind zum Teil ältere Leute, die da Schwierigkeiten haben. Das sind auch ausländische Mitbürger, die nicht gut Deutsch können, die tatsächlich in diesen Grundversorgungstarifen drin sind und zu viel bezahlen. Ich nehme an, ich hätte jetzt mal gesagt, dass Frau Wallraff und die Berater der Verbraucherzentrale gerade in NRW.
Wir müssen jetzt an dieser Stelle enden, weil wir noch die Nachrichten hören. Aber wir greifen das Thema
besser, noch besser weiß.
Nach den Nachrichten nochmal auf. Ich bedanke mich bis hierhin. Bis gleich. Wir fahren fort mit unserer Sendung Wechsel des Strom- und Gasanbieters. Und zwar aus gutem Grund sprechen wir darüber, weil ein Wechsel sehr viel Geld sparen kann, Hunderte von Euro im Jahr. Trotzdem bezahlten wir in Deutschland als Verbraucherinnen und Verbraucher mit die höchsten Energiepreise in Europa. Das hat sich nicht geändert, auch wenn die Preise für Strom und Gas mit Blick oder im Vergleich zu 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wirklich deutlich zurückgekommen sind. Wir haben vor den Nachrichten das Thema Grundversorger angesprochen, die meist deutlich über den Preisen liegen für Neukunden, die jetzt auf dem Markt sind. Aber Sie kamen auch ziemlich schlecht weg, Herr Tenhagen, wenn ich das mal sagen darf. Frau Wallraff hat mir ein Zeichen gegeben und möchte doch vielleicht noch mal ein bisschen die Grundversorger in Schutz nehmen, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, in Schutz nehmen weiß ich nicht. Ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass ja die Grundversorger meistens auch noch Sondertarife im Angebot haben. Also ich würde sagen, so geschätzt 90% haben eigentlich auch noch einen Sondertarif im Angebot. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich hier bei örtlich meine Stadtwerke unterstützen, dann kann ich zumindest mal schauen, wie teuer denn die Sondertarife bei meinem Grundversorger sind. Das heißt nicht, dass ich da jetzt unbedingt hinwechseln muss oder so, aber zumindest sollte ich mir mal auch darüber informieren und das vielleicht mit in meine Auswahl einbeziehen.
Und zu Grundversorgern haben wir auch schon die erste Hörerin in der Leitung. Das ist die Frau Schulz aus Brandenburg. Frau Schulz, so viel kann ich schon mal verraten. Sie wohnen in einem Einfamilienhaus und Sie haben jetzt einen Stromtarif für Wärmepumpen. Was ist Ihre Frage? Was liegt Ihnen am Herzen?
Also danke, dass ich sprechen darf. Wir haben seit 2011 eine Wärmepumpe in einem neu gebauten Haus und sind bei der E.ON in der Grundversorgung gelandet und haben im letzten Jahr einen Arbeitspreis von 15,32 brutto 18,24 Cent pro Kilowattstunde gehabt. Haben zum 26. Dezember vorigen Jahres ein Schreiben bekommen, dass wir zum 1. Februar, weil da wird immer der Zähler abgelesen, einen neuen Tarif brauchen, weil wir aus der Grundversorgung rausfallen oder sowas Ähnliches. Ich habe mich dann im Netz schlau gemacht, habe bei E.ON einen neuen Tarif gefunden und habe nirgends gefunden, dass ich den erst zum 31. Januar kündigen kann, sondern bin sozusagen zum 26. Dezember, wo das Schreiben ankam, bin ich gleich in einen neuen Tarif gerutscht, der ursprünglich mal von ursprünglich 18,24 auf 27,99 Cent gegangen ist. Ich habe mich dann angerufen, was? Stundenlang, dann ist mir gesagt worden, wir wären aus der Grundversorgung rausgefallen, drum sei es so teuer.
Wie kann das sein? Vielleicht können wir diese Frage mal annehmen. Wer möchte sie beantworten, Frau Weyraff?
Also bei Heizstrom ist es so, dass es in der Tat eigentlich per Gesetz keinen Grundversorgungstarif gibt. E.ON nennt das allerdings so, auch auf der Internetseite. Ja, also eigentlich, deshalb ist es so ein bisschen schwierig. Sind Sie denn jetzt bei E.ON in diesen
Sieben? Ich bin immer noch bei E.ON. Ich habe aber ursprünglich, haben Sie mir angeboten, einen Bruttotarif von 34,89 Cent. Ich bin aber jetzt auf 27,99 Cent brutto für die Kilowattstunde.
Ja, also man muss sagen, dass es ja auch bei Heizstrom die Möglichkeit gibt, den Anbieter zu wechseln und dass da auch wiederum, je nachdem, wo man wohnt, unterscheiden sich auch die Preise stark wegen der Netzentgelte. Aber dass man da am Markt so Preise ab 23, 24 Cent pro Kilowattstunde abschließen kann. Also sowas wie 15 Cent, man muss sogar sagen, das war außergewöhnlich günstig, dass auch noch in der Krise da wenigstens bei Ihnen diese Heizstromtarife relativ günstig geblieben sind.
Ja.
Ich befürchte, das werden Sie so schnell nicht mehr am Markt finden.
Mhm.
Aber genau, aber so streng genommen gibt es keine Grundversorgung. Wenn Sie jetzt in so einen Tarif reingerutscht sind und den ja nicht aktiv abgeschlossen haben, dann kann es ja eigentlich nur weiterum die Grundversorgung sein und dann können Sie auch flexibel aus diesem Tarif eigentlich raus. Sonst
okay. Gerne
in unsere Beratung der Verbraucherzentralen kommen.
Frau Wünsch, ich hoffe, Ihre Frage ist beantwortet. Ja. Ich will auch noch mal auf das ganz große Angebot eingehen. Wenn man sich jetzt für einen Wechsel entschließt und auf allen Portalen unterwegs ist, dann erschlägt einen ja die schiere Anzahl, die es in Deutschland gibt, über 1000 Versorger, 1000 Anbieter, Herr Tennhagen. Wenn das Angebot so groß ist, heißt das auch, dass der Markt in Deutschland gut funktioniert innerhalb der Energieversorger? Ist da Wettbewerb?
Also da ist in jedem Fall ein ordentlicher Wettbewerb zwischen den Energieversorgern und tatsächlich ist das so, dass man die Portale, man kann ja ruhig sagen, Verivox und Check24 sind die beiden größten, da muss man dann viel an den Einstellungen machen, kriegt aber günstige Tarife. Wir benutzen bei Finanztipp auch diese beiden großen Portale und gucken und haben diese Einstellungen schon mal als Voreinstellung gemacht, damit man einen günstigen Anbieter findet. Das heißt, man kann mit Finanztipp dann einen günstigen Stromanbieter oder Gasanbieter finden. Wichtig dabei ist, aber man muss einigermaßen regelmäßig schauen. Weil es war tatsächlich so, dass bis 2021 oder 2020 war es schon mal so, dass der Markt sehr gut funktioniert hat. Dann hat in der Krise der Markt nicht gut funktioniert und viele Leute sind zu den Grundversorgern zurückgeflüchtet quasi. Mhm. Und jetzt muss man aus der Grundversorgung aber wieder raus, weil die Grundversorger tatsächlich diese hohen Preise nehmen, jedenfalls in ihrem Grundversorgungstarif. Die haben auch andere Tarife im Angebot, aber auch die muss man dann erstmal finden und die werden nicht von sich aus angeboten normalerweise, sondern einfach, das ist dann so, die lassen einen gern in dem teuren Tarif bleiben. Aber es ist Markt da, es funktioniert und sie brauchen wirklich nicht viel. Das sind, also ich sage immer 10 Minuten, da kommen sie mit hin und der neue Anbieter, der kümmert sich ja darum, dass sie
10 Minuten, um einen Anbieter zu wechseln. Frau Weyraff schüttelt da jetzt gerade so ein bisschen den Kopf. Da muss man sehr fit sein, oder?
Ja, weil man es nicht jeden Tag macht.
Also ich würde immer behaupten, in 10 Minuten schaffen sie es bei Finanztipp allemal. Sie schaffen es auch bei Verivox oder Check in 10 Minuten, den Anbieter zu wechseln. Was aber wichtig ist, dass sie sozusagen sich nochmal einmal anschauen, wie viel Kilowattstunden verbrauchen sie denn? Und es gibt natürlich Leute, für die es schwieriger ist. Gerade hatten wir so einen Fall, also wenn man Wärmestrom benutzt und einen alten Tarif hatte, die zum Teil ja subventioniert waren, dass der so günstig war, dann ist es nicht so einfach und man muss es auch sagen, Frau Weyraff hat es eben schon gesagt, der Grundversorger muss einen nehmen. Wenn man aus irgendwelchen Gründen finanzielle Probleme gehabt hat, womöglich eine Privatinsolvenz hat, dann kriegt man häufig andere Tarife nicht, weil die dann auch gucken bei der Schuwa oder so oder bei so einem Anbieter nach den Daten und dann sagen, nee, du bist uns finanziell nicht solide genug, wir nehmen dich nicht. Also da muss man auch sagen, da gibt es tatsächlich Probleme, gerade für Leute, die es finanziell nicht dicke haben.
finanziell nicht dicke haben, wer in Geld schwimmt. Ich bringe Herrn Wünsch jetzt noch mal in die Runde rein. Das sind die Energieversorger, nämlich RWE, E.ON und auch Unipa, die ja riesige Probleme hatten, vom Staat gerettet werden mussten. Die verdienen oder haben an den hohen Strompreisen ordentlich Geld verdient. Geben Sie es auch weiter an die Kunden, wenn der Strompreis runtergeht, Herr Wünsch?
Also wir haben ja also muss man vielleicht unterscheiden. Also wenn man sich die Börsenentwicklung der von Ihnen genannten Unternehmen anguckt und guckt, wie viel Gewinn und Dividende die ausschütten, dann ist das ganz ordentlich. Das heißt, die sind sozusagen für ihre Aktionäre sehr gut, haben die sehr gut gewirtschaftet, sind gut durch die Krise gekommen. Andererseits, wir haben eigentlich einen funktionierenden Wettbewerb. Wir haben jetzt gerade gehört, es gibt viele Leute, die noch nicht wechseln. Und ich glaube, da liegt noch eine Menge Potenzial, wenn mehr Leute aktiver am Strom- und Gasmarkt sich die günstigen Tarife suchen, dann könnten die großen Versorger auch nicht so hohe Gewinne einfahren.
Also sie könnten nicht so hohe Gewinne einfahren. Wir haben noch mal eine höhere Anfrage, die ich auch gerne noch mal reinnehmen möchte, die ein bisschen noch mal zurückgeht auf die Netzentgelte, aber das ist Herr Böttcher aus Niederbayern. Und zwar wurden neue Stromleitungen gebaut von den Netzbetreibern. Herr Böttcher, was ist Ihre Frage oder Ihr Problem?
Ja, morgen in die Runde. Also meine Frage, diese Netzbetreiber, die bekommen von mir ja ein Entgelt dafür, dass der Strom durch die Netze geht. Und da satteln die jetzt noch mal drauf, weil sie die Stromautobahn von Norden nach Süd bauen müssen. So heißt es doch immer, oder?
Genau.
Ja, unter anderem.
Okay, und dann anschließend werden die Dinger gebaut und ich muss als Verbraucher weiterhin Netzentgelte zahlen, obwohl ich vorher schon den Ausbau bezahlt habe. Und da frage ich mich, ist das nicht eine Umverteilung von unten nach oben? Vor allen Dingen, wenn Sie eben, wie eben schon gesagt wurde, die Aktionäre der Netzbetreiber sich dumm und dusselig verdienen.
So haben wir das nicht ganz ausgedrückt, nee, aber sie verdienen Geld, genau.
Ja, ist klar. Und der kleine Mann, sprich der Verbraucher, der zahlt. Und der zahlt zweimal, und zwar einmal den Bau und dann anschließend nochmal den Betrieb. Das ist genauso, als wenn ich ein Haus baue und zahle anschließend noch weiter Miete.
Ist das so? Kann man das so vergleichen? Wer möchte das beantworten?
Ich würde sagen, es ist nicht so. Also es ist nicht so, dass wir es doppelt zahlen. Im Endeffekt wird in den Netzentgelten das abgebildet, was sozusagen der Betrieb des Netzes kostet. Die haben ja auch Angestellte und haben auch gewisse Investitionen, damit das Netz fit bleibt. Und wenn das Netz erweitert wird, dann werden diese Kosten, die Investitionen, die dafür notwendig sind, über einen relativ langen Zeitraum, über 30, 40 Jahre, in die Netzentgelte reingerechnet und damit dann sozusagen auch abbezahlt. Aber eine Doppelabrechnung sehe ich da nicht.
Ja, aber eine Frage. Wenn auf der anderen Seite Gewinne ausgeschüttet werden, wo bleibt denn da letztlich das unternehmerische Risiko? Das wird doch einfach dann auf den kleinen Mann wieder verlagert.
Das ist eine harte Kritik, Frau Weyraff. Was sagen Sie dazu?
Ja, teilweise ja auch berechtigt, weil natürlich auch die Netzbetreiber für ihr Kapital, was da gebunden ist, natürlich auch eine Rendite bekommen. Und es wird auch immer hart gestritten und es gibt auch ja zahlreiche Urteile oder BGH-Rechtsprechung darüber, wie hoch denn jetzt diese Rendite oder die Vergütung auch für die Netzbetreiber sein darf, sodass sie einerseits natürlich noch investieren können, aber auf der anderen, und dass es sich auch irgendwie lohnen muss, aber auf der anderen Seite darf es natürlich auch nicht zu hoch sein. Und wir und auch der Bundesverband der VZBV haben auch häufig kritisiert, dass diese Verzinsung der Netzbetreiber, die Vergütung, zu hoch ist. Und
aber es geht auch an die Bundesnetzagentur, die sich darum kümmert, ne?
Genau.
Mhm. Das heißt,
Herr Tenhagen, vielleicht nochmal?
Erstmal muss man unterscheiden. Die Netzbetreiber sind nicht notwendig diejenigen, die als Stromkonzerne die großen Gewinne gemacht haben oder als Gaskonzerne. Genau. Das ist schon mal getrennt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, im Augenblick haben wir mit den Netzbetreibern halt folgendes Problem, dass die Bundesregierung eigentlich gesagt hat, dieses Jahr gibt es 5 Milliarden aus der Steuerkasse, damit diese Netzentgelte nicht steigen. Und dann kam dieses berühmte Verfassungsgerichtsurteil im letzten Herbst und die 5 Milliarden waren auf einmal nicht mehr da. Und jetzt steigen die Netzentgelte und das landet natürlich wieder beim Verbraucher, bei den kleinen Verbrauchern, bei den großen, da werden ja Ausnahmen gemacht. Und da liegt eigentlich das Hauptverteilungsproblem. Also die Stromautobahnen, wie der Hörer eben so schön gesagt hat, die werden ja nicht für die kleinen Leute gebaut, sondern die werden im Wesentlichen für große Konzerne gebaut. Für die kleinen räumige Verteilung wäre es natürlich sinnvoller, wenn mehr Windräder da wären, auch in Niederbayern, wenn mehr Solaranlagen. Da sind die in Bayern hervorragend aufgestellt, am Start werden und damit die Stromversorgung in weiten Teilen gewährleistet werden kann. Da braucht man gar nicht so viel große Stromleitung. Die braucht man für die Unternehmen. Ist auch völlig in Ordnung, dass die Unternehmen das brauchen und wir wollen die ja auch alle haben, weil da sind ja auch die Arbeitsplätze, die da dranhängen. Aber bezahlen sollen es dann sozusagen die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und da hat der Staat gesagt, wenn sowieso schon alle dafür bezahlen sollen, dann ist es ja vielleicht auch sinnvoll, dass der Steuerzahler dafür bezahlt. Dann zahlen wenigstens die mehr Geld haben, auch mehr, weil die ja mehr Steuern zahlen.
Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen weg oder schließen das Thema Netzbetreiber, Netzentgelte ab. Wir haben gelernt, dass man in 10 Minuten, wenn man sportlich und sehr fit ist, einen Wechsel vornehmen kann. Wenn ich jetzt aber das tue und vor dem hohen Angebot sitze, Frau Wallraff, worauf muss ich vor allem achten? Was ist ein No-Go beim Wechseln?
Also ein bisschen länger brauche selbst ich für den Wechsel. Ich sage immer so um die 30 Minuten vielleicht, aber okay. Worauf sollte man achten? Man sollte ja die Voreinstellungen, wie eben schon geschildert, anpassen.
Was heißt
klassisches,
das genau?
Genau, ein klassisches Beispiel. Erstmal den Bonus rausnehmen, damit ich einen transparenten Blick auf die tatsächlichen Kosten bekomme. Man kann auch mit dem Filter spielen und den Bonus auch wieder reinnehmen, um zu gucken, wo man dann landet. Genau, beim Bonus sollte man natürlich nach einem Jahr wieder wechseln, weil es dann ohne den Bonus häufig zu teuer ist. Auch kontrollieren, habe ich den Bonus erhalten oder nicht. So, das war dieser Bonusfilter. Dann ein sehr wichtiger Filter ist auch noch, es gibt so einen Filter bei den großen beiden Portalen zumindest, der heißt direkte Wechselmöglichkeit. Und der ist immer voreingestellt, den sollte man auf jeden Fall ausschalten, weil sonst kann man nur einen Tarif abschließen, bei dem eine Provisionsbeziehung zwischen Strom- oder Gasanbieter und dem Vergleichsportal besteht. Und man erhält dann einfach keinen kompletten Überblick über den Markt. Und ich würde auch grundsätzlich dazu raten, alle Empfehlungen des Portals auszuschalten. Das sind vielleicht schon mal die zwei wichtigsten. Dann sollte man sich Gedanken darüber machen, wie lange möchte ich mich jetzt vertraglich binden? Ein Jahr und möchte ich eine Preisgarantie mitnehmen?
Preisgarantie, ein Jahr binden, 2 Jahre binden. Wenn ich mich 2 Jahre binde, dann gehe ich ja vielleicht das Risiko ein, dass der Strom noch billiger wird, Herr Tenhagen.
Das stimmt. Das Risiko gehen Sie ein. Also das müssen Sie für sich auch entscheiden, wie wichtig ist Ihnen das. Aber ich hätte jetzt immer gesagt, wenn Sie einen günstigen Arbeitspreis, das hatten wir vorhin schon, das ist der Preis pro Kilowattstunde, wenn Sie den bekommen und der liegt bei 25 Cent, sagen wir mal, was ein wirklich günstiger Arbeitspreis ist, dann nehmen Sie das und dann haben Sie für 2 Jahre Ruhe. Und wenn Sie länger als 10 Minuten brauchen, also eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde für einen Wechsel, dann müssen Sie ja überlegen, was ist Ihnen diese Stunde Lebenszeit wert. Und da würde ich bei den 25 Cent einfach durchaus auch die 2 Jahre nehmen. Wir empfehlen das bei Finanztipp eigentlich nicht, weil wir sagen, ein Jahr ist immer gut und vor allen Dingen ist wichtig, dass die Preisgarantie, die man hat, dass die genauso lange läuft, wie der Vertrag läuft. Mhm. Nicht, dass man jetzt einen Vertrag hat für 2 Jahre, die Preisgarantie läuft aber nur ein Jahr und zwischendrin würde dann der Preis steigen und man wäre aber an den Vertrag gebunden, weil sonst ist man ja, das wäre nicht gut. Also man sucht eine Preisgarantie und einen Vertrag, der lange läuft. Und wenn der günstig ist, und das heißt jetzt irgendwas zwischen 25 und 30 Cent, kann man das durchaus auch für 2 Jahre machen. Mhm. Normalerweise 1 Jahr.
Wunderbar. Ich möchte noch mal einen Hörer reinnehmen. Das ist Herr Sasse aus Bremen. Und ich weiß, dass er eine Frage zu Ökostrom hat. Hallo, Herr Sasse.
Ja, schönen guten Morgen an Sie alle. Also ich weiß, dass es hier in erster Linie darum geht, einen günstigen Tarif zu finden mit Startguthaben und Bonus. Aber ich möchte den Blick mal wegrichten und würde gerne wissen, welche Rolle für Experten der Wechsel zu einem unabhängigen Ökostromanbieter bedeuten kann. Also nicht der Ökotarif, den hat E.ON und RWE ja auch, sondern richtig weg und welchen Einfluss man damit wohl auf eine Energiewende nehmen kann, wenn ich mein Geld der anderen Idee von Stromerzeugung zur Verfügung stelle.
Thema Ökostrom, wer möchte das beantworten?
Gerne. Also ich finde das super, wenn Sie das machen. Und Sie sollten dann aber tatsächlich die harten Ökostromer nehmen. Also nicht einen Ökostromtarif, wie Sie gerade schon gesagt haben, bei E.ON oder vielleicht auch bei irgendeinem anderen Anbieter, sondern der als Stromerzeuger in Deutschland womöglich selber mehr Ökostrom erzeugt, weil sie bei ihm einen Abschluss machen und weil sie ihm sozusagen die Abnahme garantieren. Das kann dann ein bisschen teurer sein, aber es ist wirklich unwesentlich. Und gemessen an den Preisschwankungen der letzten Jahre, die wir gehabt haben, ist das unwesentlich. Sie müssen sich aber dann kommen Sie tatsächlich mit den 10 Minuten nicht aus, weil dann müssen Sie sich nochmal genauer kundig machen, wer denn unter diese Stromanbieter fällt. Wir machen bei Finanztipp haben wir auch eine Liste dafür, für die, wenn Sie so wollen, harten Ökostromer. Dann suchen Sie sich einen von denen aus und gucken bei denen, dass Sie das möglichst günstig bekommen. Weil günstig sollten Sie es auch bekommen, weil auch die sollten bitte solide arbeiten. Das tun Sie im Kern auch.
Frau Wallraff, Sie haben mir signalisiert, dass Sie was noch sagen.
Ja, das Problem ist bei Ökostrom, dass viele von diesen Tarifen kaum einen Mehrwert haben, weil eigentlich nur Herkunftsnachweise aus dem europäischen Ausland bezogen werden. Die gibt es für kaum einen Aufpreis. Ich sag mal so, aus einem abgeschriebenen norwegischen oder österreichischen Wasserkraftwerk kommen oft sehr günstige Herkunftsnachweise. Und es gibt ein paar Ökoanbieter, die auf jeden Fall auch in Deutschland was für die Energiewende tun. Die kann man vielleicht an einer Hand abzählen. Und ja, deshalb, wenn Sie da Interesse dran haben, auf jeden Fall ein bisschen intensiver in das Thema reingehen.
Ich möchte jetzt das Thema Strom und Wechsel des Anbieters hiermit abschließen und zum Gas, Wechsel des Gasanbieters kommen. Herr Wünsch, wir haben ja Gaspreise gesehen, Sie haben das ja schon angedeutet, die wirklich durch die Decke gegangen sind nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Können Sie uns beschreiben, wohin die Reise beim Gas gehen wird, auch wenn wir alle davon wegkommen wollen?
Sie meinen, wie sich die Gaspreise entwickeln könnten in den nächsten Jahren? Also wir haben jetzt hier eine Normalisierung gesehen. Also die historischen Gaspreise der letzten 10 Jahre am Großhandel, die lagen so zwischen 2 und 3 Cent pro Kilowattstunde. Wir sind jetzt wieder auf dem Niveau von 3 Cent. Das heißt so ein bisschen am oberen Ende der Schwankungsbreite der Vergangenheit. Und ich würde sagen, das liegt daran, dass wir fleißig Gas gespart haben, dass man die LNG-Terminals gebaut hat, dass man europaweit auch gut kooperiert hat.
Wird das auch so bleiben? Gibt es Risiken?
Es können immer Sachen passieren, die man nicht auf dem Schirm hatte. Also die Energiekrise, wie wir sie 2022 erlebt hatten, hatte niemand so auf dem Schirm. Das hätte, also vielleicht ganz wenige. Also die Märkte haben es nicht gesehen, nicht antizipiert. Sonst hätten wir vorher uns auch um ein Terminal gekümmert, sonst hätten wir die Gasspeicher nicht an Russland verkauft und so weiter. Also da waren wir auch ein Stück weit naiv. Ein gewisses Risiko, dass geopolitisch was passiert. Ich habe vorhin angesprochen, die 2 Pipelines wurden gesprengt, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Letztes Jahr wurde auch eine Gaspipeline zwischen Finnland und auf der anderen Seite Estland, die wurde auch zerstört. Nicht mit einem Sprengstoff, sondern da hat ein Frachtschiff, was nach St. Petersburg gefahren ist, aus Versehen den Anker verloren an einer blöden Stelle und damit die Pipeline zerrissen. Mhm. Also Infrastrukturen sind nicht einfach zu schützen und niemand kann ausschließen, dass auch mal eine Pipeline meinetwegen nach Norwegen nochmal kaputt geht. Und dann haben wir wieder eine ganz andere Versorgungssituation in Europa.
Jeder zweite in Deutschland heizt mit Gas, das ist sehr viel. Ein Risiko durchaus, wo der Gaspreis noch hingeht, durch geopolitische Risiken, aber auch durch politische Entscheidungen, nämlich erstens mal der Anstieg der Mehrwertsteuer, aber zum Zweiten auch der CO2-Preis, der seit Anfang des Jahres deutlich gestiegen ist. Frau Wallraff, die Gaskunden müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen in den nächsten Jahren.
Der CO2-Preis ist auf jeden Fall etwas, wo man jetzt schon absehen kann, dass die Gaspreise sukzessive immer weiter steigen werden. Ja, kann man sich auch ausrechnen. Wir haben auch ein Rechner auf unserer Internetseite zum Beispiel, wo man sieht, wie sich die Preise entwickeln. Irgendwann oder ab 27 wird dann der CO2-Preis ja, in einen Handel übergehen. Da müssen wir schauen, oder ich persönlich traue mir da keine Prognose zu, in welche Richtung es dann geht. Aber was man sicher weiß, ist natürlich, dass dieser, ja, der Gaspreis durch das CO2 ja, weiter ansteigen wird. Und das ist ja auch eigentlich gut so. Genau, das ist ja auch eigentlich gut so. Schafft weitere Anreize, um dann vielleicht auf die Wärmepumpe zu wechseln, sofern das geht, oder auf Fernwärme.
Das können aber MieterInnen nicht so einfach zu wechseln. Ganz generell die Frage, Herr Tenhagen, ist ein Wechsel des Gasanbieters genauso einfach und so schnell zu bewerkstelligen wie des Stromversorgers?
Im Prinzip ist der genauso einfach und so schnell zu bewerkstelligen wie der beim Stromversorger. Dauert auch nur wenige Minuten. Haben wir auch dann Rechner dafür bei Finanztipp, mit dem man das machen kann. Aber das ist natürlich, der Unterschied ist, den Stromversorger wechseln kann praktisch jeder. Den Gasversorger wechseln können Mieterinnen und Mieter normalerweise nicht, weil das ja oft in der Zentralheizung ist, die von der Hausverwaltung oder vom Vermieter betrieben wird. Das heißt, ungefähr die Hälfte aller deutschen Haushalte, und von denen haben viele eine Gasheizung, eine Gaszentralheizung, können nicht wechseln, die können nur auf ihren Vermieter oder die Hausverwaltung zugehen und sagen, kümmert ihr euch bitte mal darum, dass wir wenigstens einen günstigen Anbieter bekommen, damit das nicht ganz so teuer wird. Und das andere Instrument, was natürlich diejenigen, die eine Heizung betreiben und diejenigen, denen die Häuser gehören, haben, ist natürlich tatsächlich den Verbrauch an Energie senken. Das ist auch sinnvoll, erstmal den Verbrauch an Energie zu senken.
Das werden wir gleich noch besprechen. In der nächsten halben Stunde, da muss ich leider einhaken, weil die Zeit wieder vorbei ist. Ich freue mich sehr und bedanke mich für Ihr Interesse bis dahin. Und genau ums Energiesparen wird es nämlich jetzt gehen. Da kann man nämlich einiges tun, was vielleicht auch gar nicht so teuer ist. Und ich begrüße Sie weiterhin zu unserem Marktplatz heute mit dem Thema Wechsel von Strom- und Gasanbieter. Das spart richtig viel Geld. Dafür muss man aber auch trotzdem einiges wissen. Und ich bespreche das Thema mit Christina Weyraff von der Verbraucherzentrale NRW, mit Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp, und mit Marco Wünsch von Prognos aus Berlin zugeschaltet. Wir haben gerade das Thema Gas angesprochen, Wechsel des Gasanbieters. Und das ist ja gar nicht so einfach, wenn man nämlich in einer Mietwohnung hockt. Und dazu gibt's jetzt eine weitere Höreranfrage. Und hat mein Kollege Thomas Meinhardt eingesammelt.
Ja, Gerald Burchertz schreibt, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung. Und der Gasversorger, den kann ich mir deshalb selber nicht aussuchen. Kann ich die Hausverwaltung dazu bewegen, oder wie kann ich sie dazu bewegen, möglichst einen günstigen Anbieter zu nehmen?
Frau Weyraff?
Ja, es gibt auf jeden Fall ein Wirtschaftlichkeitsgebot. Das heißt, dass jeder Vermieter sich auch wirtschaftlich verhalten muss. Und ich würde einfach mal die Hausverwaltung freundlich darauf hinweisen oder erstmal nachfragen, zu welchen Kosten ich denn mit Gas versorgt werde. Und da ansonsten, wenn es zu teuer ist, auf den Anbieterwechsel hinweisen.
Kann man da als Unterstützung vielleicht auch auf Wechselportale vergleichen, wie sie Stiftung Warentest zum Beispiel anbietet? Kann man da sozusagen Vorschläge machen?
Ja, man könnte ja auch einfach mal schauen, wie teuer es vor Ort ist und welche Alternativen es gäbe, und das vielleicht dann mit als Anlage in den Brief oder in die Mail reinstellen.
Herr Tenhagen?
Ich habe jetzt Zuschauer, Zuhörer, Newsletter-Abonnentenkreis in den letzten Wochen ganz oft gehört, gerade bei kleinen, also Häusern mit wenigen Wohnungen oder Vermietern, die selber da tätig sind, dass es tatsächlich sehr hilfreich ist, wenn man als Mieterin und Mieter dann auf den Vermieter zugeht und sagt, du, ich kümmere mich auch darum, lass uns das mal zusammen machen. Also wenn das Verhältnis ohnehin persönlicher geprägt ist, weil es weniger Mieterinnen und Mieter sind, dann ist sowas tatsächlich offenbar ganz wirksam. Jedenfalls haben mir die Leute am Telefon und per Mail geschrieben, also sie haben das gut hinbekommen mit ihrem Vermieter, ihrer Vermieterin, diesen Wechsel hinzubekommen, weil auch für Vermieter ist das natürlich attraktiv, wenn der Energiepreis niedriger ist, dann ist die Wohnung attraktiver, wobei man im Augenblick ja Wohnungen ganz gut vermietet bekommt, da hat man ja kein großes Problem.
Was ist denn da noch meine Hausnummer? Wie viel kann ich denn wirklich sparen, wenn ich wechsle?
Also wir haben so ein Gaspreisbarometer bei Finanztipp, der zeigt an, im Augenblick kriegen Sie einen neuen Vertrag für 8 Cent pro Kilowattstunde. Da geht jetzt vielleicht demnächst die Mehrwertsteuer zum 1. April, die kommt ja dazu.
Sicherlich,
also irgendwas zwischen 8. Ja, zum Teil sind die Angebote tatsächlich schon bei 8 Cent inklusive der Mehrwertsteuer. Ah, ja. Also 8 bis 9 Cent ist ein gutes Angebot. So, im Schnitt haben die Leute heute Angebote von 11, 12 Cent in der Grundversorgung. Und wenn sie einen alten Vertrag haben aus dem letzten Jahr, haben sie zum Teil 15 oder 17 Cent. Und da war bis zum Jahreswechsel war ja die Gaspreisbremse am Start. Die hat dann geholfen. Die zählt jetzt im Augenblick nicht mehr. Das heißt, diesen Winter diese Haushalte richtig, richtig drauf, wenn sie nicht wechseln. Also jetzt wechseln ist die erste Bürgerpflicht, würde ich mal sagen, wenn es irgend geht. Und die zweite ist natürlich, bei dem Ganzen geht es immer auch um die Frage des Verbrauchs. Und da kommen wir ja häufig jetzt hoffentlich ein bisschen dazu.
Genau, ich wollte nämlich genau elegant überleiten zu diesem Thema. Wenn Sie wechseln und dadurch einiges sparen, Sie können noch mehr sparen, wenn Sie nämlich schauen, was sie verbrauchen, wo man an Stellschrauben drehen kann. Also man muss das nicht alles hinnehmen. Man hat selbst vieles in der Hand, muss sich da engagieren. Frau Weira, vielleicht ganz kurz noch zu Ihnen. Was ist für Sie der beste Tipp beim Energiesparen?
Also schon mal zu wissen, 1 Grad weniger Temperatur in der Wohnung spart 6% Verbrauch. Oder 2 Grad weniger, schon 12%. Das war, finde ich, für mich auch so persönlich das Wichtigste. Oder vielleicht auch nicht mehr alle Räume auf die gleiche Temperatur zu bringen. Oder sagen, ja, irgendwie Flur, Küche, der Schlafzimmer, das brauche ich deutlich weniger zu heizen als den Wohnraum, wo ich mich tagsüber aufhalte. Das, denke ich mal, ist schon das Wichtigste. Das können auch alle, denke ich mal, ganz gut machen. Und so sind wir eigentlich auch ganz gut durch die Gaskrise gekommen.
Herr Tenhagen, Sie haben auch einige Vorschläge und ich möchte genau daran anknüpfen, das Regulieren der Heizung. Also das gibt verschiedene Theorien, dass man eigentlich alles gleich warm haben soll, damit die Heizung nicht so viel arbeiten muss. Also der Verbrauch würde nicht sinken, wenn man unterschiedlich die Zimmer beheizt. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Nee, das stimmt nicht. Also das hängt natürlich, wenn Sie alle Türen immer auflassen, dann stimmt das möglicherweise. Aber Türen sind ja dazu da, dass man sie auch schließen kann. Und wenn man die Räume unterschiedlich heizt, wie Frau Weilhoff das gerade gesagt hat, macht es natürlich Sinn, auch die Türen zu schließen, damit der Raum, der kühler bleiben darf, nicht sozusagen von dem anderen Raum aus mitgeheizt werden muss. Aber es gibt da grundsätzlich auch sozusagen einen Trick, den man jetzt auch gerade anwenden sollte. Da braucht man aber seinen Klempner dazu. Also es gibt den sogenannten hydraulischen Abgleich. Ist inzwischen auch eigentlich vorgeschrieben, dass man bei Mietwohnungen jedenfalls regelmäßig darauf zurückgreift, nämlich zu gucken, dass die Heizkörper tatsächlich alle gleichmäßig heizen und dass nicht an einer Stelle viel geheizt wird und an einer anderen Stelle wenig und deswegen die Heizung zu hoch läuft. Hydraulischer Abgleich heißt das, kriegen Sie mit Ihrem Klempner hin, sollten Sie während der Heizsaison noch machen, also jetzt vielleicht gerade noch, damit Sie im nächsten Winter weniger heizen müssen. Das reicht nämlich ein Jahr. Und dann ist tatsächlich diese Verbrauchsgeschichte. Also mein Lieblingsbeispiel sind immer zwei Haushalte, die ich gut kenne, die wohnen übereinander. Eine Familie, britischer Vater, zwei kleine Kinder und eine dreiköpfige WG, die gerne Jungs, die gerne ihre Freundinnen auch mal da haben und offenbar nutzen die Badewanne reichlich. Jedenfalls haben die beiden Haushalte komplett gleiche Voraussetzungen, komplett gleich. Die einen haben sozusagen für Warmwasser und Kaltwasser und Heizung 900 Euro und die anderen 2200 Euro in der letzten Heizsaison ausgegeben. Das ist irre. Und ich habe dann nochmal, auch in Vorbereitung auf die Sendung, nochmal detaillierter auf die Zahlen geguckt. Also bei der Heizung selber ist sind die Unterschiede 70-80%. Also da geht es dann von 300 auf über 500. Und beim Warmwasser und bei beim Wasser, da geht's dann komplett durch die Decke, was dann auch mit meiner Theorie, dass die Jungs, vielleicht baden die selber so viel. Also jedenfalls, da wird viel gebadet.
Wir lernen daraus, weniger baden und den Rat von Herrn Habeck auch in der Krise zu berücksichtigen, nur ganz kurz zu duschen. Das ist eine Maßnahme. Gibt es noch?
Die Frage kommt nach Festpreisen. Eine Festpreisgarantie. Wenn ich jetzt weiß, ich brauche, sagen wir mal, 4000 Kilowattstunden für meine Gasheizung und ich bekomme eine Festpreisgarantie, ist die dann für den Preis, für meinen Verbrauch garantiert oder gilt die dann auch unendlich nach oben?
Frau Weyrich. Also meiner Kenntnis nach gibt es solche, ja, so Pakettarife, so nennt sich das meistens, die sind für einen bestimmten Verbrauch. Und wenn ich das dann aber nicht, also wenn ich weniger verbrauche, dann verschenke ich quasi etwas. Wenn ich mehr verbrauche, dann ist meine Erfahrung, dass es dann häufig horrende Preise sind, die dann anfallen. Deshalb raten wir auch in der Regel von diesen Pakettarifen ab. Und die werden auch nur relativ häufig angeboten. Aber also ich würde nicht dazu raten und wir haben da schlechte Erfahrungen mitgemacht, auch andere Verbraucherinnen und Verbraucher.
Also weniger warm, also die Heizung ein bisschen runterregulieren, spart viel Geld. Beim Wasserverbrauch, beim Warmwasserverbrauch sollte man sehr drauf achten. Wenn man von Energiesparen spricht, dann klingeln bei vielen die Alarmglocken, auch sein Haus aufzurüsten, Dreifachverglasung für die Fenster, die Hauswände zu dämmen und dann kommt man ja vielleicht auch locker mal auf 100.000 Euro. Muss es denn immer so groß sein, Herr Tenhagen? Ist das, was die Energieberater einem da weismachen wollen?
Also erstens, nein, muss es nicht. Ich würde mal ganz klein anfangen. Die Verbraucherzentralen bieten auch für Mieterinnen und Mieter so Energieberatung für 20, 30 Euro ein. Die, glaube ich, Sie müssten, Frau Weyrauf, Sie müssten mir widersprechen. Das ist das, was
Doch,
ich aus
Berlin
Doch,
wir bieten auch sehr günstige Energieberatung, teilweise genau. Sogar kostenfrei an. Genau, auch zur
genau.
Richtigen.
Also das ist das Erste, ja. Was man machen kann. Ja. Wenn Sie Eigentümer sind, dann gibt es tatsächlich Energieberatungen von einem DENA, Deutsche Energieagentur Energieberater. Kriegen Sie bei der DENA, können Sie sozusagen Ihre Postleitzahl eingeben im Netz und kriegen dann einen zertifizierten Energieberater. Das sind Leute, die Ihnen sagen, was man alles an Ihrem Haus machen kann, um Energie zu sparen.
Was muss man denn machen? Wissen, was sind denn Basics?
Also die Basics sind, also das eine ist der hydraulische Abgleich, von dem ich gerade schon mal geredet habe. Den sollte man machen.
Fenster,
man sollte gucken,
das Thema
dass die
Fenster. Zum
Beispiel? Nee, Fenster kommt relativ spät erstmal. Dann kommt die Frage, wie ist das mit den Heizungsrohren? Habe ich die denn eigentlich alle schon gedämmt? Dann kommt die Frage, Dachgeschoss, wohne ich da, ist das vernünftig gedämmt? Wenn das offen ist, sozusagen, ist die Geschossdecke da vernünftig gedämmt? Das sind alles Dinge, die man relativ günstig machen kann. Dann ist Fassade und Fenster sozusagen der nächste Schritt. Und so ein Energieberater, der kostet dann 1.000 bis 2.000 Euro. Da gibt es aber viel Hilfe vom Staat dafür, wenn man den an den Staat bringt. Der würde einem sagen, das bringt die einzelnen Maßnahmen. Und dann kann man ja für sich mal sortieren, wie viel Geld habe ich und welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge. Low-hanging fruits, also die niedrig hängenden Früchte, die nehme ich natürlich zuerst. Und ich mache vor allen Dingen erst, löse die Frage, wie bringe ich den Energieverbrauch runter? Und erst dann denke ich über die neue Heizung nach. Weil wenn Sie jetzt über eine neue Heizung nachdenken, weil Sie gehört haben, Wärmepumpe oder Holzpelletheizung ist mir egal. Ich bin großer Anhänger davon, dass die Heizung geändert werden müssen. Wir brauchen das alle. Aber das ist nicht die erste Maßnahme. Die erste Maßnahme ist, Sie bringen den Energieverbrauch runter für Ihr Haus, für Ihre Wohnung. Und dann denken Sie darüber nach, wie Sie diesen Energieverbrauch möglichst effizient erzeugen. Ich habe regelmäßige Gespräche mit dem Schornsteinfeger in Berlin vor allen Dingen, die immer sagen, da werden irre viele zu große Heizungen eingebaut, weil nicht erst Energie gespart wird, sondern erst die Heizung eingebaut wird und dann die Energie gespart.
Frau Weyrauf, Sie wurden schon angesprochen, Verbraucherzentralen bieten sehr kostengünstig Energieberater an, bevor wir darüber sprechen. Es gibt aber auch wirklich schwarze Schafe, die kommen vorbei und verlangen wahnsinnig viel Geld und reden die Leute in Umbaumaßnahmen rein, die sie sich am Ende gar nicht leisten können.
Genau, da sollte man natürlich Abstand von nehmen, wenn es jetzt niemand von der Verbraucherzentrale ist. Also man sollte auf jeden Fall schauen, dass es jemand ist, der vielleicht von dieser DENA-Liste kommt oder der von der Verbraucherzentrale ist. Das sind halt alles Ingenieure, Architekten und ich sollte jetzt nicht irgendjemandem die Haustüre öffnen, der vorgibt, ein Energieberater zu sein. Also sowas aufsuchende Besuche ohne Termin, ohne Voranmeldung, ohne Bestellung, sowas machen seriöse Unternehmen nicht. Und davon würde ich auf jeden Fall abraten.
Aber 1.000 Euro für eine Energieberatung, das ist schon...
Ja, wir haben von den Verbraucherzentralen so eine Initialberatung. Also wir kommen auch vor Ort. Das ist im zweistelligen Bereich. 30 Euro, 60 Euro kostet da ein Termin. Und da wird auch schon ein Sanierungsfahrplan erstellt. Das heißt, man sollte Gebäude individuell schauen, was gemacht wird. In Einzelfällen ist es natürlich auch so, die Heizung ist kaputt oder droht defekt zu werden. Dann muss ich mich natürlich auch zuerst um die Heizung kümmern. Aber genau, ein Sanierungsfahrplan für die nächsten 10, 20 Jahre wird dann erstellt. Und da reicht auch erstmal unsere Energieberatung vor.
Wir hatten einen Anruf eines Hörers, der sagt, er bleibt bei den Stadtwerken, weil die subventionieren ja auch das städtische Schwimmbad und den Nahverkehr. Und er sparte stattdessen, spart stattdessen woanders. Also so die kleinen Tipps, die Standby-Verbraucher abzuschalten, die Spülmaschine nur ganz voll zu benutzen, die Waschmaschine vielleicht auch etwas mehr zu beladen. Haben wir noch mehr solche Tipps?
Ja. Klar, also zum Beispiel den Kühlschrank nur nicht unbedingt neben dem Herd stehen zu haben, das Sofa von der Heizung wegzurücken. Also ich sehe ganz oft Haushalte, in die ich komme, wo die Heizung ist unterm Fenster, dann sind da gerne dicke Vorhänge, die werden am liebsten auch noch vor die Heizung gezogen und dann steht da ein Sofa davor. Das ist natürlich für die Heizerei nicht sinnvoll.
Die Verkleidung auch nicht, oder?
Verkleidung vor der Heizung ist auch aus ästhetischen Gründen möglicherweise nachvollziehbar, ist aber unter Heizungsgesichtspunkten überhaupt nicht vernünftig. Also solche Dinge und dann eben, wie gesagt, diese Heizungsrohre, das können Sie wirklich selber, die ein bisschen einzupacken, gerade wenn die zum Beispiel im Keller liegen, dass das nicht den Kellerraum, den Sie gar nicht heizen wollen, heizt.
Und da haben wir sogar,
vom Öko-Institut. Ja, genau, ja. Und dann gibt es vom Öko-Institut tatsächlich eine Liste, Top 10 Geräte für den jeweiligen Einsatz, wenn es denn doch ein neuer Kühlschrank oder ein neuer irgendwas sein soll, dass sie da gucken, welche davon besonders energiesparend sind.
Genau, zum Dämmen der Heizungsrohre wollte ich noch sagen, da haben wir ein YouTube-Video zu, wie man das auch selbst machen kann. Das läuft auch sehr gut, ist wirklich in Eigenleistung auch zu machen. Und ansonsten, was man auch noch häufig sieht, auch noch ein Energiespartipp meinerseits, die Fenster sind auf Kipp den ganzen Tag und die Heizung ist trotzdem an. Das heißt, das Thermostat geht voll auf und dadurch verschwendet man natürlich dementsprechend viel Energie. Sollte man auch nicht machen, sondern Stoßlüften 2-3 Mal am Tag, das bringt auch noch einiges.
Herr Wünsch, ich möchte jetzt wieder reinholen. Ich möchte nämlich auf die erneuerbaren Energien nochmal eingehen. Herr Wünsch, was spart man denn bei den erneuerbaren Energien, wenn ich ein Solardach habe, wenn ich ein Balkonkraftwerk habe, ein kleines? Trägt das auch dazu bei, dass ich vielleicht zuerst investiere, aber dann am Ende viel Geld spare?
Kommt drauf, also von viel Geld würde ich da jetzt noch nicht sprechen, aber gerade im Balkonsolarkraftwerk, was ja bei vielen Leuten geht, die einen Südbalkon haben, also auch für Mieter attraktiv ist, da gibt es inzwischen Angebote für 300, 400, 500 Euro, muss man dann selber noch anbauen an den Balkon und kann dann durchaus, weiß ich nicht, wenn man 800 Kilowattstunden damit erzeugt, 300 bis 400 selber nutzen kann. Also man reduziert dann seinen Strombedarf, seine Stromrechnung bei seinem Stromhändler und kann dann durchaus in 3-4 Jahren das Geld wieder drinne haben und hätte dann ab, und ein Solarmodul hält dann auch 20 Jahre, wenn es gut läuft, und spart dann vielleicht auch ab dem 4. Jahr dann wirklich Geld ein.
Kann man mit smarten Netzen, also mit smarten Stromtarifen und Netzen, die wir im Moment in Deutschland noch in der Unterzahl haben oder anders ausgedrückt noch sehr viel Luft nach oben ist, kann man da auch viel Geld sparen, auch insgesamt?
Aus Systemgründen würde ich sagen, auf jeden Fall. Wenn man sich eine Europakarte anguckt und sieht, wo da Deutschland steht, wir haben unter 1% Smart Meter in den Haushalten in Deutschland. Skandinavien ist nahezu bei 100%, Österreich ist bei 70%. Auch in Südeuropa, Spanien, Portugal ist das durchaus üblich, diese Smart Meter zu haben. Also da sind wir absolut hinterher. Und in dem neuen Energiesystem.
Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was ein Smart Meter ist. Das weiß nicht jeder, weil es so nicht so weit verbreitet ist.
Nee, gerne dann in einem Satz. Also die meisten haben heute einfach ein Stromablesegerät, was einmal im Jahr abgelesen wird. Und es gibt neue Geräte, wo im Endeffekt eine Uhr dabei ist, dass man den Stromverbrauch dann jeder Stunde zuordnen kann Und an der Börse haben wir ja schon andere Strompreise Stunde für Stunde. Und wenn man so einen Smart Meter hat, kann man diese Schwankungen der Börsenstrompreise bis zum Endkunden, bis zum Tarif im Endeffekt der Haushalte durchschleifen. Und damit kann man von günstigen Stromstunden profitieren. Allerdings in Stunden, wo der Strom teuer ist, zahlt man dann auch mehr.
Wir haben dazu eine Hörerfrage.
Ja, gibt es denn schon Stadtwerke, wenn ich mich ökologisch verhalten will, zwar nicht spare, aber dann gucken will, wann wird der Stromverbrauch sehr hoch, wann nicht, dass ich sozusagen die schwachen Stunden nutze und damit zum ökologischen Gesamtpaket beitrage?
Also das kann man, also wir haben eine gute Transparenz, wie hoch der erneuerbare Anteil ist, wie hoch der Strompreis in den Stunden ist. Freiwillig kann man das natürlich machen, kann man entweder bei Agora Energiewende gibt's so ein nettes Dashboard, wo man sieht, wie der Stromverbrauch aussieht. Es gibt's auch vom Wirtschaftsministerium Smart heißt die Plattform da. Gibt's auch bei verschiedenen Zeitungen, die inzwischen wirklich zeigen, wie der Stromverbrauch in der Stunde aussieht aktuell. Das kann man spielen, aber im Geschäftsmodell wird es erst raus, wenn man so einen Tarif hat, der das dann auch abbildet.
Herr Ten, haben Sie
tatsächlich es gibt tatsächlich Tarife. Also ich habe gerade in unserem Rechner nochmal nachgeguckt. Es gibt auch Tarife, die das machen. Also im Finanztipp-Rechner Tibber heißt da einer, dynamischer Tarif steht dann da dran. Und die sind tatsächlich so unterwegs und sagen, der Arbeitspreis ist im Schnitt bei unter 21 Cent. Und die nutzen diese Strompreisbörsengeschichten. Und man muss natürlich sich versuchen vorzustellen, wie das in einem Haushalt funktioniert. Wenn ich meine Waschmaschine so einstellen kann, dass sie nachts um 2 anfängt zu waschen, weil der Strom dann besonders preiswert ist, oder die Tiefkühltruhe so ist, dass sie dann sozusagen, wenn es besonders preiswert ist, einfach nochmal runterkühlt und vernünftig gedämmt ist und dann vielleicht 3, 4, 5 Stunden das nicht braucht, dann kann man auf die Art und Weise sicher auch Strom günstig nutzen. Oder zum Beispiel, wenn man das E-Auto in der Garage steht und man sozusagen keine Solaranlage hat, das ist natürlich das Ideale, aber sonst das E-Auto auch mit besonders günstigem Strom dann auflädt, wenn er besonders günstig ist. Das wäre schon machbar in Zukunft. Da kann man eine Menge mehr machen, als heute gemacht wird.
Ist das für jeden geeignet, Frau Weyraff?
Also im Moment sagen wir, und das sagen auch die meisten Anbieter, zumindest die ehrlich sind, dass sich diese Tarife im Moment eigentlich nur für die Haushalte eignen, die ein Lastverlagerungspotenzial haben. Das heißt, die auch ja eine gewisse Last zum Beispiel, die ihr E-Auto zu bestimmten Zeiten laden müssen oder ihre Wärmepumpe, die lädt ja auch nicht immer, die sagen können, ich kann meinen Verbrauch in die günstigen Zeiten verschieben. Ja, andere Haushalte, die jetzt vielleicht tagsüber zur Arbeit gehen, morgens haben wir vielleicht relativ hohe Strompreise und abends, die müssen dann eher diese hohen Preisspitzen bezahlen. Deshalb würde ich sagen, für den normalen Haushaltskunden kann das im Moment auch ein Minusgeschäft sein. Und man diese Börsen, es gibt halt keine Absicherung über diese Tarife, während man hingegen bei diesen Festpreistarifen, die wir ja sonst am Markt haben, auch sich über eine Preisgarantie absichern kann oder wo man monatlich auf jeden Fall immer die gleiche Tarifhöhe zahlt. Das Risiko haben wir im Moment nicht, aber langfristig sehe ich auch, dass die Kunden da von profitieren werden können, weil auch ja jetzt diese Kosten für diesen
Es soll auch politisch angeregt werden, genau. Aber vielleicht ein bisschen spät. Ich wollte überhaupt ganz kurz mal auf ein Thema eingehen. Energiepreise, sehr teuer, steigende CO2-Preise. Es soll ja alles elektrifiziert werden. Man soll ja umstellen. Gibt es eigentlich genügend Akzeptanz in der Gesellschaft? Es geht ja wirklich ans Eingemachte, seine Heizung auszutauschen, das Haus nochmal zu dämmen. Herr Tenhagen, wie sieht das aus?
Na, das mit der Akzeptanz ist ja schwierig gewesen, haben wir im letzten Jahr ja sehr deutlich gesehen. Und ich habe mir die Daten nochmal angeguckt. Wir haben den Energieverbrauch unserer Haushalte, also fürs Heizen, seit 1990 ungefähr halbiert. Nicht ganz halbiert, aber ungefähr halbiert. Und wie ist das passiert? Naja, das ist vor allen Dingen dadurch passiert, dass in den 90er Jahren ganz viel gebaut worden ist und diese neuen Wohnungen deutlich weniger Energie brauchten als die alten. Und jetzt haben wir die andere Lastspitze, die in den 70er Jahren sind nämlich auch ganz, ganz viele Häuser gebaut worden. Da sind zum Teil 700.000 Wohnungen im Jahr gebaut worden. Wir schaffen gerade 300.000 im Augenblick. Und die sind natürlich alle, die brauchen jetzt viel Sanierung. Und das ist dann für diese Haushalte, die Leute sind häufig auch älter, die fragen sich, wie soll denn das gehen? Und dann wird ihnen dann, wenn ihnen dann ein Energieberater mit 100.000 Euro oder 60.000 Euro Kosten kommt, dann wird denen ganz schwummerig. Und das muss man dann halt auch wirklich anders machen. Wenn der Eingriff in das sozusagen ja notwendig ist, wenn wir das runterbringen wollen mit den Energiekosten, dann ist die erste Frage, wie kriege ich das mit der Dämmung, wie kriege ich das mit dem Verbrauch runter, wie kann ich das fördern? Und ehrlich gesagt, die Förderung war im letzten Jahr, im vorletzten Jahr irre hoch für diejenigen, die ein bisschen Geld über hatten, tatsächlich mit Förderung was daran zu machen. Und jetzt gilt es für sich selber, den Energieberater reinzuholen, einmal zu gucken, was kann ich alles machen, was kostet wie viel und erstmal mit den Dingen anfangen, die ich selber jetzt machen kann und keine vergleichsweise junge Gasheizung raus. Ausreißen, das ist völliger Quatsch. Die kann
oder
dann
auch keine
gerne
Ölheizung.
Auch bis
zwar, ja.
Ölheizung auch, die kann dann gerne auch noch was länger laufen, aber sie sollte jünger sein, weil tatsächlich ist natürlich der Unterschied zwischen einer alten Öl- oder Gasheizung und einer neuen irre. Da braucht man das Doppelte zum Teil und das kann man auf Dauer nicht bezahlen. Wenn da sowieso die Heizung alt ist, dann muss man da irgendwann ran. Aber Reihenfolge ist immer gleich: erst Verbrauch reduzieren und das kann man auch selber eine Menge machen und dann über die neue Heizung nachdenken und nicht andersrum. War auch nicht anders intendiert, aber ist nicht so richtig doll erzählt worden von der Regierung.
Mhm. Nochmal ganz kurz auf das Thema Fenster. Die Heizung ist meistens unterm Fenster, da geht auch viel raus. Was ist da dringend zu machen? Was kann man mit einfachen Mitteln auch machen, die vielleicht nicht so viel kosten? Frau Wallraff.
Oh, bei den Fenstern, da kann man ja eigentlich nicht so viel machen, außer richtig heizen und lüften.
Zumauern.
Dichten.
Genau.
Zumauern.
Genau, abdichten. Genau.
Man,
ja, stimmt. Dichtung kann man austauschen. Stimmt, habe ich auch selbst schon in Eigenregie gemacht. Das geht eigentlich ja relativ schnell. Kann man natürlich auch bei den Türen machen. Aber ansonsten, gerade wenn man Mieter ist oder Mieterin, da ist man natürlich darauf angewiesen, dass früher oder später dann auch die Fenster vom Vermieter ausgetauscht werden oder von der Vermieterin. Ja. Am wichtigsten, aber es geht ja auch noch um diese Sache Akzeptanzfrage. Also am wichtigsten ist, glaube ich, auch, oder stimme ich mit Herrn Tenhagen überein, die Leute nicht zu überfordern, aber trotzdem klar zu machen, oder ich glaube, das ist auch allen klar, die Energiewende, ja, ist gewollt und wir kommen nicht drum herum und es wird auch wahrscheinlich etwas teurer werden. Das ist auch wichtig.
Das ist das Schlusswort, das Passende. Nicht überfordern. Man hat aber auch selbst viel in der Hand. Man kann Energie sparen, die Heizung runterdrehen. Man kann wechseln. Es spart Hunderte von Euro. Das haben wir in dieser Sendung gelernt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Christina Wallraff von der Verbraucherzentrale NRW, bei Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp, bei Marco Wünsch von Prognos und natürlich beim ganzen Team in der Regie, die Technik und Thomas Meinhardt. Und freuen Sie sich nächste Woche auf eine Marktplatzsendung zum Thema Schokolade. Das wird leider auch teurer. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Dorothee Holz.